Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen. Wenn da hinten noch justiert wird, möchte ich gerne noch kurz beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir heute nochmal den Weg hierher geschafft haben. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf und dass ich aus deinem Wort einfach Sachen sagen darf. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach heute Morgen redest, dass wir deine Stimme hören. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach machst, das, was von dir dabei ist, Herr, und einfach, ja, redest zu uns und wir dir dadurch näher kommen. Und das ist alles, was ich mir wünsche, Herr, dass wir dir näher kommen und, ja, wirklich dich erleben und einfach in deine Gegenwart kommen, Jesus. Amen. Ja, ich sollte noch mal kurz was zu mir sagen. Also ich meine, viele von euch kenne ich ja schon und kennen mich. Ich bin Marcel Roman, bin heute mit meiner Familie hier. Wir waren schon ein paar Mal hier, also es ist nicht das erste Mal, dass ich heute hier predige, aber ein paar Gesichter kenne ich noch nicht ganz so. Genau, wir haben vorher in Bremen gewohnt, jetzt wohnen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt wohnen wir im Elsass, aber wir sind nochmal zu Besuch hier und deswegen hatte ich einfach angefragt und dann hat das gut gepasst und dann sind wir deswegen nochmal hier. Genau. Ich glaube, das reicht, sonst können wir uns ja nachher noch unterhalten. Genau. Ich würde gerne anfangen. Und zwar starte ich direkt aus dem Wort Gottes mit dem Philipperbrief, falls ihr mitlesen wollt. Philipper 4, Vers 19. Und zwar sagt Gott da, oder Paulus sagt das zu den Philippern, in Vers 19 sagt er: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagt hier, mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen. Und das, finde ich, ist eine ganz schön starke Aussage. Also Gott will alles, was wir brauchen, uns wirklich geben. Und da steht halt auch nicht, mein Gott wird ja ein bisschen was geben oder das eine oder das andere vielleicht, sondern er wird alles erfüllen, was ihr bedürft. Und das, finde ich, das schließt irgendwie alles ein. Ist doch so, oder? Alles ist alles, ne? Und ich finde, das ist wirklich eine mächtige Verheißung. Ich will heute einfach ein bisschen darüber reden, was Gott eigentlich so alles für uns hat. Und das ist wirklich ganz schön viel, was er für uns hat. Und dazu möchte ich gleich die nächste Bibelstelle nennen, nämlich Matthäus 5, Seligpreisung, kennt ihr vielleicht auch, also Teil der Bergpredigt. Da gehe ich direkt mal hin zu Matthäus. Das sind Bibelstellen, die könnt ihr ruhig mitlesen, das lohnt sich. Und zwar heißt es in Matthäus 5,8, also da kommt ganz oft dieses glückselig, die und so weiter. Und in Vers 8 heißt es, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das, finde ich, ist also genau wie das vorher, mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, euch geben. Und dann sagt er hier, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, Gott schauen. Ich hoffe, ihr habt das schon so erlebt und erlebt das auch, wie das ist, Gott zu schauen einfach, wirklich seine Gegenwart zu erleben, ihn zu erleben, wie das ist, wenn er kommt und wenn er einfach da ist. Gott möchte das so gern. Gott hat Sehnsucht nach uns, mehr als wir Sehnsucht nach ihm haben. Und Gott möchte, dass wir ihn erleben, dass wir seine Gegenwart kennen. Und ich finde, das ist wirklich auch das Schönste eigentlich, Gottes Gegenwart zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr was Schöneres kennt, aber ich finde, das ist das Schönste. Und darum dreht sich Christsein eigentlich, dass wir Gott sehen. Und es ist so schön, in Gottes Gegenwart zu sein und wirklich zu merken, wie er einfach da ist. Und Gott möchte, dass wir ihn schauen. Ja? Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie begrenzt ist, ab und zu mal so als kleine Highlights, sondern ich glaube wirklich, dass Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und das ist einfach so, mir kam mal so der Gedanke, ist Gott uns näher als die anderen Dinge um uns herum? Ja, ist Gott uns näher als, Sorgen oder Krankheiten oder was auch immer? sogar näher als andere Menschen. Und ich glaube, das ist genau, was der Herr möchte. Er möchte uns näher sein als alles andere. Und das ist wirklich, ja, da hat man, ich habe ja auch schon mal über Kraft gepredigt. Und wenn man in Gottes Gegenwart so lebt, dann hat man echt Kraft. Dann hängt man nicht so durch irgendwie und versucht so den Tag zu überstehen, sondern man hat echt Kraft. Und diese Kraft fließt auch von einem zu anderen hin. Und Gott möchte das unbedingt. Ja. Psalm 91, ich rase hier durch die Bibelstellen. Und zwar Psalm 91, da heißt es ganz im ersten Vers, also ich glaube es ist bei Luther, da heißt es immer, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das kennt ihr bestimmt, diese Formulierung, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, heißt es da immer so schön. Im Hebräischen heißt es aber eigentlich, wer im Versteck des Höchsten ist, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Und Gott möchte, dass wir in diesem Versteck sind, bei ihm. Ja? Auch im Alltag, in allen möglichen Situationen möchte er, dass wir in ihm leben und dass wir richtig drin sind in diesem Versteck und dass wir eingehüllt sind von ihm und so leben. Ja? Und das ist Leben im Überfluss, wie es in Johannes sagt, Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und das ist, was Gott uns so geben möchte. Und er möchte, dass wir wirklich in ihm leben. Und das sind nicht nur irgendwie so nette Sprüche, sondern er will das wirklich. Er will in uns leben. Er will alles, was so schlaff und träge und traurig ist, das will er erfüllen mit Leben. Ja? Und da heißt es zum Beispiel an einer Stelle im Petrusbrief, das lese ich euch auch vor, im 1. Petrus Kapitel 2, da spricht Petrus davon, von unserer Berufung. Und da sagt er in Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Petrus sagt hier, wir sind ein auserwähltes Priestertum, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, sagte, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. All das sagt der Herr über uns, all das ist unsere Berufung. Und ich glaube, wir haben das noch nicht so ganz verstanden. Also man wird ja erstmal, sag ich mal, Christ, man sagt Ja zu Jesus, aber man hat ja überhaupt keine Vorstellung, was der Herr einem da eigentlich alles so gegeben hat mit diesem Ja-Wort, das man da zu ihm hatte. Und der Herr sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ja. Wir sind nicht irgendwie so da hineingestolpert und dann irgendwie Christ geworden, weil wir mal Ja gesagt haben, sondern wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum und eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das heißt, der Herr besitzt uns, ja, wir sind sein. Und das will er gern auch, wie soll ich sagen, leben. Und wir sollen das auch leben, dass das so ist. Und er hat uns aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht, heißt es hier. Das heißt, der Herr, also im Englischen finde ich das schöner, da heißt es nicht berufen, da heißt es einfach, also im Deutschen dann zurückübersetzt, gerufen, ja. Also da hat uns einer gerufen. Und hat gesagt, hey, ich will, dass ihr mir gehört. Ja? Und damit ist eine ganze Menge verbunden damit, dass er uns gerufen hat. Und damit ist mega viel eigentlich verbunden, dass er uns gerufen hat. Und Gott möchte uns diese ganzen Schätze gern geben, die er damit verbunden hat. Also einfach nur dadurch, dass du Christ geworden bist. Aber dadurch, dass Gott uns gerufen hat, gehört uns mehr, als wir denken. Ja? Manchmal hat man so das Gefühl, ja, ich bin jetzt halt Christ und so weiter und ja, dann darf ich einige Dinge nicht mehr und dann war es das. Aber nee, Gott hat uns wirklich zu was ganz, ganz Wunderbarem berufen. Er hat uns dazu berufen, in ihm zu leben und das wirklich als Erfahrung in unserem Leben zu machen. Und Gott möchte, dass wir ihn schauen. Ja? Ich wünsche mir für euch und ich hoffe, dass ihr Sehnsucht danach habt, Gott zu schauen. Ihn wirklich anzuschauen, ihn wirklich zu sehen, wie er ist. Denn das wirklich, das verwandelt euer Leben und auch das Leben der Menschen um euch herum. Und ich will nochmal zurückkommen zu Matthäus, da heißt es ja, glücklich die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und da steht, glücklich die reinen Herzen sind. Und ja, ich habe zumindest am Anfang immer gedacht, damit ist gemeint, glücklich die reinen Herzen sind. Ja, reines Herz, gut, ja, also da ist man halt nett oder lügt nicht oder irgendwie sowas. Und ist halt ein reines Herz halt haben, so reine Motive oder sowas. Aber ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Wort. Das reine Herz dort, das ist das griechische Wort, das dort steht, heißt Kataros. Ja, und Kataros, das rein, ein Adjektiv, das beschreibt eine Sache, die gereinigt wurde. Ja, also etwas, was schmutzig war, Flecken hatte und dann gereinigt wurde. Zum Beispiel das Wort Kataros wird zum Beispiel benutzt für die Reinigung von Opfertieren. Ja? Die werden gereinigt, bevor sie dargebracht werden. Oder steht an anderen Stellen, Jesus reinigte sie von Aussatz. Ja, also Aussatz, die haben irgendwas im Körper, am Körper, wie auch immer. Und Jesus hat sie geheilt und dadurch wurden sie gereinigt, dadurch wurden sie sauber, sodass dann ihre Haut schön war danach. Und das ist genau das, was Gott auch mit uns tun möchte. Und Gott sagt hier, wenn wir ein gereinigtes Herz haben, dann schauen wir Gott. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden, über diese Reinigung des Herzens. Ja, also wenn Gott unser Herz reinigt, schauen wir Gott. Wie gesagt, ich wünsche mir ganz, ganz doll für euch, dass ihr diese Sehnsucht habt, Gott zu schauen, denn es gibt echt nichts Besseres, kann ich nur sagen. Also ich kenne nichts Besseres und ich wünsche mir mehr davon, definitiv. Und Gott sagt hier quasi, also wenn du Christ wirst, dann möchte Gott dein Herz reinigen, damit du Gott sehen kannst, damit du frei bist, Gott zu sehen. Und ich will jetzt gleich nochmal am Anfang sagen, es geht hier nicht um Errettung oder irgendwie sowas, ja, darüber möchte ich nicht sprechen, denn ich werde zwar über das Thema Reinigung und auch über Sünden sprechen, aber es geht mir nicht um Errettung, okay? Und zwar möchte ich mit euch Jesaja 59 einmal lesen. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Ja, also Gott sagt hier, wenn wir einfach Sünden noch so auf uns haben, dann können wir nicht so zu ihm durchbrechen, wie das sein soll. Ja, also ich sage nochmal, es geht nicht um Errettung. Ich habe auch vorher so überlegt, wie ist das mit der Errettung? Mit der Rettung ist es so, weil manche Leute sich ja immer wieder Gedanken machen, bin ich jetzt errettet oder bin ich nicht errettet? Und dann habe ich so gedacht, wenn du zum Beispiel heiratest, dann gehst du zum Standesamt und dann sagst du ja und dann überlegst du nicht am nächsten Tag, bin ich jetzt verheiratet oder nicht? Ja? Und bei der Errettung ist es genauso. Wenn du ja sagst zu Jesus, dann hast du ja gesagt, dann musst du nicht am nächsten Tag überlegen, ob ich jetzt gerettet bin oder nicht, denn ja ist ja. Genau. Klar, also wenn ich heirate, dann überlege ich nicht am nächsten Tag, bin ich jetzt wirklich verheiratet oder muss ich nochmal dahin gehen? Oder, ne? Also das macht ja keiner. Keiner geht ja am nächsten Tag wieder zum Standesamt und fragt den Beamten nochmal, haben wir gestern eigentlich geheiratet? Nein, man ist verheiratet. Aber, und das ist der Punkt, da beginnt ja die Ehe erst. Und nur weil du geheiratet hast, heißt das ja noch nicht automatisch, dass du eine gute Ehe hast, sondern du musst ja arbeiten an der Ehe. Und genauso ist es bei Gott auch. Wir sagen ja zu Jesus, das ist keine Frage, aber er möchte auch, dass wir arbeiten an unserer Beziehung zu ihm und so weiter. Und da möchte ich heute eben über diesen einen Punkt sprechen, wo es eben in der Bibel heißt, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und ich finde, das ist aber auch eigentlich eine positive Nachricht, denn das heißt ja, wenn diese Sachen rauskommen, dann ist der Weg frei ja zu Gott. Und das ist genau das, was Gott tun möchte und was ich auch bei mir erlebt habe, wenn der Herr Dinge rausgenommen hat, dann bin ich automatisch viel näher zu ihm gekommen. Und darüber möchte ich heute reden und ich möchte heute auch darüber reden, dass Gott diesen Weg schon für uns gemacht hat und wie genial das eigentlich ist. Und genauso wie mit diesem reinen Herzen, so steht es auch ähnlich nochmal in Psalm 24, Vers 3, da heißt es, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ja, also ich wünsche mir das, ich will hinaufsteigen zum Herrn und an seiner heiligen Stätte da bei ihm sein und da stehen und ihn kennen. Dann heißt es, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Also da steht es wieder, ja, der ein reines Herz hat. Und bei Matthäus eben diese Bedeutung, der ein rein gewaschenes Herz hat. Und so wie bei allem im christlichen Leben ist es so, dass Jesus das eigentlich schon gemacht hat, ich erzähle gleich wie, aber dass er immer unser Ja dazu braucht, zu allem, ja, auch zu dieser Reinigung des Herzens. Und ich meine, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass man irgendwie frei von jeder Sünde sein kann oder so, jeder sündigt, das ist ganz klar, sondern mir geht es um diese, also ich habe das mal irgendwann Dauersünden genannt, ja, und das, vielleicht ist es bei euch nicht so, aber ich habe so erlebt, ich bin Christ geworden und das war fantastisch. Und aber diese so gewisse Dauersünden, die sind irgendwie nicht von alleine automatisch weggegangen. Und was meine ich mit Dauersünden? Ich meine so Dinge, die man einfach jahrelang auch als Christ noch mit sich rumschleppt und von denen man einfach irgendwie nicht loskommt und die so tretmühlenartig sind. Eigentlich will man es loswerden, aber man schafft es nicht so richtig. Und das hat der Herr aber schon quasi, hat uns da einen Lösungsvorschlag angeboten, den ich heute euch auch vorstellen möchte. Denn, und das ist eben wichtig, Gott möchte, dass wir diese Dinge loswerden, damit wir wirklich ihn haben können. An einer Stelle heißt es, die den Sohn haben. Ja, das ist eine mächtige Formulierung. Da steht nicht nur, die gerettet sind oder die Jesus kennen, oder so, sondern die den Sohn haben. Ja, und Jesus möchte uns haben, wir sind ein Volk zum Besitztum und er möchte, dass wir ihn haben. Und so heißt es, so habe ich ein Beispiel, also es gibt ganz, ganz viele von diesen Dingen, die uns noch so anhängen können einfach. Ich lese das zum Beispiel mal aus dem Galaterbrief, da macht Paulus so eine Auflistung, in Galater 5. Galater 5 habt ihr bestimmt schon mal gelesen irgendwann. Da heißt es, denn das Fleisch begehrt, also ich lese schon ab Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja? Das sind diese Dinge, die uns vielleicht nur anhängen und die uns quälen, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und dann wird es hier ernst, und das dürfen wir nicht überlesen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja? Und das ist schon ernst, dass er das hier so sagt. Ja? Auf der einen Seite steht die Errettung, ganz klar, du hast Ja gesagt zu Jesus. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, wenn diese Dinge euch noch anhängen da, dann habt ihr schon ein Problem. So ist das nicht. Man kann dann nicht so weitermachen. Ja? Und das ist eine ganze Menge, was er hier nennt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit und so weiter. Und er nennt das alles Werke des Fleisches. Und Gott möchte uns davon freimachen. Und ich will gleich auch erzählen, wie. Und dass er das auch schon getan hat. Ja? Und er fängt hier gleich an, zum Beispiel mit Unzucht, ja. Andere Übersetzungen sagen mit Hurerei als ein Beispiel, ja. Und da gibt es auch unter Christen ganz, ganz viele Dinge, die in diesen Bereich der Hurerei fallen. Das könnt ihr euch selber beantworten, diese Fragen. Da ist eine ganze Menge und Gott möchte das gern alles wegnehmen, ja. Und er muss es auch wegnehmen, denn es ist schon ernst. Davor sagt er zum Beispiel, dass man wie durchs Feuer gerettet werden kann. Ja, das klingt jetzt nicht so angenehm, wie durchs Feuer gerettet werden. Da steht dann, die Seele wird gerettet, aber er wird Schaden leiden. Das ist jetzt nicht so die Art, wie ich das gern hätte. Und ich glaube, ihr auch nicht. Und deswegen ist es schon ein ernstes Thema. Ja, also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie in die Hölle müssen oder irgendwas. Das ist nicht das Thema. Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie wir unser Leben mit ihm leben wollen. Ja, und als königliches, auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, da möchte der Herr schon, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir gut aussehen. Ja, das wünscht sich der Herr, dass wir echt gut aussehen und ihn repräsentieren hier auf der Erde. Und deswegen möchte der Herr gern an diese Dinge ran, wenn wir ihm das erlauben. Gott möchte handeln mit diesen Dingen. Wie gesagt, jetzt als Beispiel da Hurerei, da gibt es viel im Leib Christi, viele Männer auch, die sich mit solchen Dingen abquälen und so weiter. Und auch andere Dinge hier, nennt hier zum Beispiel eben Trinkgelage, also sprich Bereich Alkohol und all diese anderen Dinge, Rauchen und so weiter, zähle ich alles dazu. Oder hier auch Zorn und so weiter. All diese Dinge nennt er Werke des Fleisches. Und Gott möchte, ihr kennt das aus der Offenbarung, da ist die Rede von der Braut. Ja? Habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gelesen, eine Offenbarung von der Braut, die ohne Flecken und Runzel ist. Und das ist, was Gott am Ende gern haben möchte. Er will nicht irgendwie eine Braut haben, die anders aussieht, ja. Das wünscht er sich gern. Und deswegen meine ich, also es ist nicht die Frage der Errettung, aber es ist ernst auf jeden Fall. Okay? Zum Beispiel in Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder Jakobus schreibt genau dasselbe. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, steht im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Auch das hört damit nicht auf. Und Gott meint das schon sehr ernst. Oder in 1. Korinther 3,16, ich habe früher zum Beispiel, als ich Christ geworden bin, habe ich noch geraucht. Und dann hat mir eine Schwester folgende Bibelstelle genannt. 1. Korinther 3,16. Wenn ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind ein königliches Priestertum, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Und dann sagt Paulus, also wenn man Ja gesagt hat zu Jesus, ist das so. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das ist echt ernst. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Und dann kommt der Vers, den sie mir dann gesagt hat, und ich dachte, oha, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, ja, also das, was Gott uns gegeben hat, den wird Gott verderben, heißt es da an der Stelle. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ja, das ist schon ernsthaft. Aber Gott hat uns auch eine Lösung dafür angeboten. Und das ist echt schön, die ich auch bei mir selbst erlebt habe. Denn Gott sagt, vollkommene Freiheit ist möglich. Ja? Nicht irgendwie versuchen, da möglichst das unter die Füße zu kriegen oder weiß ich, was wir da für Formulierung haben, sondern Gott hat uns wirklich Befreiung angeboten von diesen Dingen. Und da bin ich bei dem, worüber ich heute, also was mein Schwerpunkt heute ist, nämlich die Bedeutung des Kreuzes. Ja? Und ich habe immer so jahrelang gebetet und habe gesagt, Herr, zeig mir doch, ich will das wirklich verstehen, was du da am Kreuz getan hast. Ich will nicht nur so ein oberflächliches Verständnis, ich will es richtig verstehen, was du am Kreuz getan hast. Und dann habe ich das auch verstanden und das war wirklich für mich richtig verändernd einfach. Und ich habe so gemerkt, es gibt eigentlich zwei Dinge, die Jesus am Kreuz getan hat. Vielleicht gibt es noch viel mehr, keine Ahnung, vielleicht gern bin ich bereit, da noch ganz, ganz viel zu lernen, aber erstmal ist mir klar geworden, und das weiß jeder, der sich bekehrt, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir Vergebung der Sünden haben. Und das ist echt super. Ja, Das ist super, dass wir, als wir Sünder waren, dahin kamen und ich habe kein gläubiges Elternhaus oder irgendwas und ich habe das wirklich erlebt und war sehr, sehr dankbar, dass der Herr mir meine Sünden vergeben hat. Als ich zu ihm kam, da lag schon eine Zeitspanne Leben hinter mir, in der ich Sünden gesammelt habe und ich war sehr, sehr dankbar, dass der Herr diese Sünden vergeben hat. Und das kennen wahrscheinlich viele von euch auch, nehme ich mal an. Ne? Und man ist echt super dankbar, all diese Zeit, all dieser Mist, man kann es zu Gott bringen und fertig ist. Aber das ist nur die eine Seite des Kreuzes, ist mir so klar geworden. Aber ich glaube, viele bleiben genau da stehen an der Stelle, dass sie sagen, danke Jesus, dass du mir die Sünden vergeben hast. Und dann, also so war es bei mir auch am Anfang, und dann lebt man einfach so weiter und hat halt meinetwegen zum Beispiel diese Dauersünden da noch, immer noch, weiß ich, Zornausbruch oder weiß ich, was man dafür Süchte und so weiter pflegt. Man kann ja alles Mögliche als Sucht haben. Dann sagt man, oh, danke Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und am nächsten Tag sagt man wieder, danke Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder und wieder. Aber so hat sich der Herr das nicht gedacht. Wir kommen zu Jesus und die Zeit der Unwissenheit, die wird vergeben, die Sünden. Aber das ist nicht alles. Und es ist auch so, wenn man ganz oft zum Beispiel den Lobpreis, im Lobpreis kann man das ganz oft sehen, dass manche wirklich so da stehen bleiben bei dieser Bedeutung des Kreuzes, meine Sünden sind vergeben und dann komme ich am nächsten Tag wieder und dann vergibt er sie mir wieder. Es tut mir zwar leid, aber er vergibt sie mir wieder. Aber es gibt noch eine zweite Bedeutung des Kreuzes. Und die ist, wie soll ich sagen, die ist genauso wichtig. Also nochmal, du kommst als Sünder zu ihm und er vergibt dir die Sünden, die du getan hast. Aber dann hat er noch mehr am Kreuz gemacht. Er ist nämlich nicht nur dafür gestorben, dass uns die Sünden vergeben sind, sondern er hat auch die Wurzel der Sünde ausradiert. Und das ist das viel Entscheidende. Er hat uns eine Freiheit erworben am Kreuz, ich will gleich sagen wie, wodurch wir wirklich frei sein können und wodurch wir wirklich Freiheit erleben können. Und dazu würde ich euch empfehlen, einmal den Römerbrief mit mir aufzuschlagen. Und zwar Römer Kapitel 6. Und wer eine Bibel dabei hat, sollte es gern mal mitlesen. Ja? Da heißt es gleich im ersten Vers, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Ja? Sollen wir in der Sünde verharren? Ja, sollen wir jeden Tag zu Gott kommen und sagen, oh Mann, ich schaff's irgendwie nicht, da rauszukommen, aber danke, dass du mir vergeben hast. Und es ist toll, dass der Herr uns vergeben hat, das ist ganz klar. Aber sollen wir darin verharren? Auf keinen Fall, sagt Paulus. Und wenn Paulus sagt, auf keinen Fall, dann muss es ja einen Ausweg geben. Ja? Wenn er sagt, wir sollen nicht in der Sünde verharren, dann muss es auch einen Ausweg geben dafür. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Das ist jetzt erstmal so ein bisschen komisch, wieso der Sünde gestorben und so weiter. Ich mache mal einen kleinen Sprung zu Römer 8, da wird das nämlich klarer. Da sagt er nämlich in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann kommt die Erklärung, das erkläre ich gleich ein bisschen genauer. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also, was Jesus getan hat, Gott hat Jesus auf die Erde geschickt und Jesus war, wie es hier heißt, in Gestalt des Fleisches der Sünde. Also Jesus kam als ganz normaler Mensch auf die Erde und er hat quasi die Sünde auf sich genommen und die Sünde kann nur durch das Fleisch leben. Ja? Alles, was an sündigen Dingen in uns ist, ist nicht im Geist, sondern im Fleisch. Und Jesus hat diese im Fleisch quasi die Sünde auf sich genommen und ist der Sünde gestorben. Und deswegen kann Jesus sagen, oder deswegen heißt es an der Stelle, dass wir mitgekreuzigt sind. Und das ist, was ich meine. Und deswegen sind wir nicht irgendwie einfach nur so Christen geworden, so mal Ja gesagt und hineingestolpert, sondern wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus, dann haben wir Anteil an ihm. Und das bedeutet auch, dass wir auch mit ihm gestorben sind. Ja? Jesus ist der Sünde gestorben, heißt es. Wie kann er noch in ihr leben und so weiter? Hebräerbrief setzt sich sehr viel damit auseinander. Aber Jesus ist der Sünde ein für alle Mal gestorben, heißt es. Und wenn wir Ja gesagt haben zu ihm, dann haben wir Anteil daran. Dann sind wir auch mit da drin in dieser Freiheit von der Sünde. Dann sind wir mitgestorben. Ich lese mal noch ein Stück vom Römerbrief, also vom Kapitel 6, denn da kommt das immer wieder. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und er geht dann immer wieder darauf ein, sagt immer, wir sind freigesprochen von der Sünde. Wir sind mitgekreuzigt. Und wir sind freigesprochen. Das ist das Thema von Kapitel 6 des Römerbriefes. Und das wiederholt er ganz, ganz oft dann. Und das ist genau das, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Und das sind diese zwei Bedeutungen des Kreuzes. Auf der einen Seite Vergebung der Sünden, wunderbar. Aber wenn wir glauben, dass wir wirklich Teil von Jesus sind, und das steht ja auch im Petrusbrief, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, wir sind ein Besitz von ihm, dann haben wir auch Anteil daran, dass er gestorben ist. Und dann haben wir wirklich auch Anteil daran, dass all das, was wir noch mit uns rumschleppen, auch mit ihm gestorben ist. Und an einer Stelle zum Beispiel in Johannes sagt Jesus in Kapitel 14, der Fürst dieser Welt kommt, also Satan kommt, ne, das kurz vor seiner Überlieferung, und in mir hat er gar nichts. Ja, der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Jesus war so völlig frei von irgendwelchen, wie soll ich sagen, so Andockpunkten für die Sünde, dass er wirklich sagen konnte, in mir hat er gar nichts. Und ich habe das auch bei mir erlebt, als Gott mir das so gezeigt hat, dass er wirklich für uns gestorben ist, dann habe ich wirklich gemerkt, so wo ich vorher Bereiche, in denen ich wirklich richtig gekämpft habe und ach, und ich schaffe das schon und beim nächsten Mal klappt das und dann sündige ich da nicht mehr, da habe ich gemerkt, wenn ich das wirklich, also er sagt ja einfach nur, haltet euch der Sünde für tot. Ja, das, also einfach nur, ja, es steht da geschrieben und ich glaube es. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in diesem Bereich völlig, das war wie so ein leerer Raum in mir und ich dachte, das ist aber eigenartig, denn Jakobus sagt ja vorher, dass der Feind immer kommt und er kennt schon die Punkte bei uns und wenn Gott versucht niemand, sondern wir werden durch unsere eigenen Begierden werden wir versucht und wenn sie uns fortgezogen haben, heißt es, dann gebieren sie die Sünde und die Sünde gebiert den Tod am Ende. Und dann habe ich gemerkt, wo ich gesagt habe, oh Herr, du bist wirklich nicht nur dafür gestorben, dass meine Sünden endlich vergeben sind, sondern wirklich für die Dinge, die ich jetzt noch tue, dafür bist du auch gestorben. Und du hast mich frei gemacht davon. Dann habe ich wirklich gemerkt, wie in mir so ein leerer Raum war und der Feind da nicht mehr angreifen konnte. Und wenn wir dem Herrn da glauben in diesem Bereich und wirklich sagen, Herr, also wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich gebe dir das wirklich, ich sage dir diese Dinge, die ich nicht mehr will und ich glaube dir jetzt, dass du wirklich gestorben bist dafür und ich mache mich da wirklich eins mit dir, Herr, und das zieht unglaublich hin zum Herrn, sage ich euch, ja. Also wenn man so, man merkt so, wow, ich bin ja wirklich, also ich bin ja wirklich verbunden mit ihm dann, wenn man merkt, okay, also man, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, man spürt wirklich die Kraft auch seines Todes, so, ne? Also dass er gestorben ist, auch diese, dass das Power hat, dass Jesus gestorben ist der Sünde, ja. Und man merkt echt, dass die Sünde da nichts tun kann, wenn man das ihm glaubt einfach. Und wenn man wirklich merkt, Jesus ist gestorben der Sünde, ja, und da sind wir uns alle einig, ja, Jesus ist der Sünde gestorben. Gott hat gemacht, dass Jesus Mensch war, damit die Sünde quasi überhaupt, solange er im Himmel war, konnte die Sünde ja nicht ran an ihn, erst als er auf der Erde war. Und er hat ja die Sünde auf sich geladen am Kreuz. Und dann, als er gestorben ist, hat die Sünde keinen Angriffspunkt mehr gehabt. Ja? Und genau das hat Jesus auch für uns getan. Und wenn wir das ihm glauben, dass er das getan hat, dann ist es wirklich eine irre Entdeckung, weil man, wie gesagt, einmal merkt man so, oh, die Sünde kann mich ja in diesem Bereich jetzt gar nicht mehr angreifen, und man kommt unglaublich nah zum Herrn hin. Das war so toll. Ich weiß noch, wo der Herr mir das gezeigt hat. Ich kann es wirklich auf den Tag genau benennen, wo ich das so begriffen habe auf einmal. Also wirklich so, dass der Herr mir das offenbart hat, was ich vorher nicht verstanden habe. Und ich weiß, ein paar Tage später kam dann ein Freund zu mir und wir hatten so einen Hauskreisabend. Dann ist er noch kurz länger geblieben und auf einmal ist er in Tränen ausgebrochen und ich wollte gar nicht weinen, ich weiß gar nicht, was los ist. Dann kam er so und sagte, ja, ich habe da so ein Problem, sagte er, mit Hurerei eben in einem bestimmten Bereich. Und dann habe ich ihm das so erzählt, was ich so verstanden habe da, und habe einfach nur einmal für ihn gebetet und danach war er sofort frei. So, ne? Und wirklich, und seitdem ist er auch frei. Und das ist jetzt, keine Ahnung, 6, 7 Jahre her oder so. Ne? Und so ist das halt. Gott macht total frei, ja. Und ihr kennt ja alle diesen Bibelvers, wen der Herr frei macht, den macht er recht frei oder richtig frei, könnte man auch übersetzen. Und das ist so. Und das hat Gott für uns am Kreuz getan. Ja. Und Gott möchte das uns so gern geben, weil uns das wirklich mega, mega doll zu ihm hinzieht. Und wir dann, ich weiß nicht, oft ist es ja so auch bei Christen, dass sie ihr Leben relativ unabhängig vom Herrn leben und dann, wenn was Schlimmes passiert, Krankheit oder so, dann kommen sie auf einmal und Herr, und oh, es tut mir alles so leid und so weiter. Aber Gott möchte, dass wir, deswegen komme ich zurück zum Anfang, dass wir in ihm leben, dass wir wirklich mit ihm verbunden sind. Und wenn du das erlebst, wie der Herr wirklich durch seinen Tod dich frei gemacht hat, ja, dann wirst du automatisch so doll an den Herrn ran geklebt, sag ich mal, und du wirst ihn schauen. Auf einmal, ja, du wirst ihn schauen und du kannst gar nicht anders, weil du jeden Morgen aufwachst und denkst, ich bin total frei von dieser Sache, aber ja nur, weil du für mich gestorben bist und wir irgendwie eins sind und das mit den Reben und dem Weinstock ja wirklich stimmt, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, weil du dann auf einmal Anteil an ihm hast, auch an seinem Tod, ja, auch an seinem Leben auf jeden Fall, aber wir haben auch Anteil an seinem Tod und sind frei gemacht. Und diese Freiheit ist einfach nur genial. Das ist wirklich genial. Das ist, man denkt so dann, wow, Mann, das hat mich so lange beschäftigt und dann war es mal besser, ja, ja. Aber dieses richtige Freisein davon, das ist echt genial. Das ist echt schön. Und zu sehen, dass der Herr, dass der Feind da nicht mehr angreifen kann, das ist richtig schön. Und Gott möchte uns diese Freiheit schenken, damit wir noch mehr sein Besitztum sind und noch mehr bei ihm, zu ihm so hingezogen sind. Und wie gesagt, ich wünsche das jedem von euch total, dass ihr diese Sehnsucht danach habt, ganz nah bei Gott zu wohnen und zu sein. Und das geht auch alles, ja. Das sind nicht nur Floskeln, das geht. Man kann ganz nah am Herrn dran sein. Und dann erlebt man so völlig, wie soll ich sagen, verrückte Sachen in Anführungsstrichen und hat einfach Gemeinschaft mit dem Herrn und genießt das einfach, mit ihm zusammen zu sein. Und das Interessante ist so, an einer Stelle heißt es in der Bibel, diese eine Bibelstelle kenne ich immer nur auf Englisch, ich habe sie im Deutschen auch schon gesehen, aber ich erinnere mich nicht, ich versuche sie aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, ja. Da heißt es, der Weg eines jeden Mannes und einer jeden Frau ist recht in seinen eigenen Augen, ja. Ja, auf jeden Fall, aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Der Weg eines jeden Mannes ist recht in seinen eigenen Augen, ja. Also jeder von uns denkt ja, dass er auf dem richtigen Weg ist, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Und dann zeigt einem der Herr aber etwas und möchte uns frei machen. Und bei mir war es so, ich dachte so, ach ja, ich kenne den Herrn gut und das ist schön so. Und dann hat er mich frei gemacht und auf einmal war ich, ohne dass ich mehr gebetet oder sonst was hätte, viel näher an ihm dran. Ja? Und da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben einfach. Und wenn der Herr uns frei macht, dann merkt ihr, seid ihr automatisch viel, viel näher an ihm dran. Und das ist echt schön. Und ich glaube, der Herr möchte das tun. Er will uns frei machen und er möchte uns einfach zeigen, was er am Kreuz getan hat. Und vielleicht betrifft das den einen oder anderen und er sagt, jo, ich möchte da auch frei werden. Ich möchte diese Freiheit erleben, die der Herr hat. Ja, dieses, wen der Sohn Gottes frei macht, den macht er richtig frei. Ja. Und vielleicht hat der ein oder andere Sehnsucht danach, diese echte Freiheit zu erleben. Ja, ich würde sagen, vielleicht stehen wir einfach auf oder so. Ja? Ja, vielleicht können wir einfach auch wirklich die Augen schließen, nicht links und rechts gucken und da gucken, was macht der andere. Oder da, wir gucken ja in der Gemeinde dann auch immer so, ja und der. Und nee, es geht ja um euch, es geht um jeden Einzelnen. Und der Herr möchte Freiheit schenken. Und das ist einfach so wunderbar und deswegen möchte ich einfach mal beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir näher zu dir kommen, Herr. Und ich habe echt Sehnsucht danach, dass wir alle wirklich ganz nah zu dir kommen, Herr, richtig nah, richtig, ja, so wie es am Anfang heißt, mein Gott wird euch alles, was ihr bedürft, wird er euch geben. Und Herr, du möchtest das, Herr. Du möchtest uns so gern alles geben, was wir bedürfen, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du das einfach zeigst, Herr, wo das nötig ist, dieses Verständnis, Herr, was du da am Kreuz getan hast. Und einfach das wirklich aufzeigst, Herr. Und dass du einfach wirklich durch deinen Heiligen Geist einfach wirklich zu jedem Einzelnen redest und ihm das zeigst, Herr, denn es ist so schön, wenn du einfach näher kommst, Herr, und wenn Menschen einfach wirklich zu dir näher kommen und diese, wie es in Jesaja heißt, diese Scheidung einfach weggerissen wird zwischen dir und den Menschen, Herr. Und ja, ich möchte einfach, vielleicht auch, wenn wir so bleiben, noch einen Moment, einfach auch Gelegenheit geben, wenn jemand sagt, okay, ich habe da einen Punkt, dass er vielleicht auch einfach nach vorne kommt und wir einfach, vielleicht kommt noch jemand anders mit her zum Beten. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr merkt, okay, das spricht mich an, dass ihr vielleicht einfach kommt und wirklich da für euch beten lasst. Und deswegen sage ich auch nicht links und rechts gucken. Und ich möchte einfach sagen, ich habe es mehrere Male erlebt. Also ich meine, man kann auch hinterher nochmal nach dem Gottesdienst reden und beten, aber es ist so ein Segen darauf, wenn man einfach einen Schritt macht mit Gott, auch gerade im Gottesdienst und sagt, okay, ich will gern daran gehen an diesem Punkt, ich will da Gebet haben, dann soll da auch jetzt Gelegenheit sein, denn der Herr möchte das so gern machen, der Herr möchte frei machen, der Herr möchte, dass wir in diese Freiheit reinkommen und er segnet das, wenn wir mutig sind und sagen, ja, und deswegen vielleicht können wir auch ein Lied oder so spielen einfach oder sowas in der Art. Wenn jemand mag, vielleicht ein Lied oder so. Wenn dann jemand Gebet haben möchte. Ja, genau, da ist auf jeden Fall Gelegenheit. Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Und das ist, was der Herr möchte. Ihr aber, Priester des Herrn. Ja, und das ist der Grund, warum der Herr uns reinigen möchte, damit wir seine Priester sind. Jeder von euch, nicht ein paar hier, fünf, sechs Leute, die vorne stehen. Alle, ihr aber, Priester des Herrn. Und deswegen sind wir ein königliches Priestertum, nicht fünf Leute, sondern alle. Das ist der Segen des neuen Bundes gegenüber dem alten. Im alten Bund waren das die Leviten, die waren auserwählt, die durften sich Gott nahen. Im neuen Bund tun wir das alle und deswegen möchte er sein ganzes Priestertum haben. Gott möchte alle reinigen, damit sie Priester werden. Ja, Leute, das ist ernst und Gott möchte das. Und das ist so lebendig und schön.